Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute Abend den zweiten Teil unserer Betrachtung des Titusbriefes beginnen. Ich möchte mal das ganze zweite Kapitel lesen. Ich denke, dass wir nicht das ganze zweite Kapitel heute betrachten, sondern am Sonntag noch einen Teil, den letzten Teil des zweiten Kapitels miteinander ansehen. Aber ich lese einfach mal Titus 2 von Vers 1 ab mit uns. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In dem allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes unseres Retters in jeder Hinsicht Ehre machen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Soweit also dieser Abschnitt aus dem Titusbrief. Wir haben uns ja schon das letzte Mal erinnert, der Titusbrief ist einer der Hirtenbriefe, geschrieben unter der Inspiration des Geistes Gottes, um eine gewisse Unordnung, gewisse Missstände in den Gemeinden, damals besonders eben den Gemeinden auf Kreta, zu denen der Titus als Beauftragter des Apostels Paulus gesandt war, in Ordnung zu bringen. Diese Missstände kamen zum einen durch Irrlehrer, da haben wir auch davon gehört, dass es da viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer gab, die auch in die Gemeinden einwirkten, die unter den ungefestigten und unreifen Christen der damaligen Zeit offensichtlich noch Gehör fanden. Und dann gab es ein allgemeines Problem der Mentalität, ein Problem, das der Apostel Paulus mit einem Zitat eines bekannten kretischen Dichters und Philosophen umschrieben hat: Die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Also da war einfach ein Stück heidnische Zügellosigkeit, Rücksichtslosigkeit, Egoismus, Verlogenheit. Und diese Dinge haben sich ganz offensichtlich bis hinein in die Gemeinden ausgewirkt, indem ein heiliger, gottgemäßer Lebensstil zumindest bei einigen Gläubigen nicht selbstverständlich war, um es mal so zu sagen. Und da hat der Geist Gottes auch Belehrung gegeben, wie wir Gott ehren sollen, durch einen Lebenswandel, der von der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes geprägt ist. Dabei geht es also nicht um sogenannte Gesetzlichkeit. Das ist ja so ein Schimpfwort, so ein polemisches Wort, das öfters mal gebraucht wird, wenn Christen ernsthaft dem Wort Gottes gehorchen wollen und die Gebote Gottes ernst nehmen. Gesetzlichkeit im engeren Sinn ist eine schlimme Sünde, ist eine schlimme Verfehlung, es ist der Versuch, gerecht zu werden vor Gott und gerettet zu werden durch das Einhalten von Geboten. Das war die Basis des mosaischen Gesetzes. Wenn du alle diese Dinge tust, dann wirst du leben. Und es ist ganz klar, es lehrt das Neue Testament in verschiedensten Punkten sehr deutlich, dass der Mensch unfähig ist, durch das Fleisch unfähig ist, die Gebote Gottes zu halten und errettet zu werden auf dem Weg der Erfüllung von Gottes Geboten. Also in diesem Sinn ist hier auch ganz deutlich gesagt, die Gnade Gottes unterweist uns, heilig zu leben, nicht das Gesetz. Manche Christen haben in der Nachfolge Luthers gemeint, wir bräuchten das Gesetz, um die Gläubigen zu unterweisen, wie sie heilig leben sollten. Das ist aber biblisch, denke ich, nicht richtig. Ja, das Gesetz ist für uns wertvoll, dass wir Gott und auch seinen Ratschluss kennenlernen, aber eigentlich das, was uns unterweist und was uns geistlich weiterführt, ist die Gnade. Und gerade die Gnade lehrt uns, heilig zu leben. Denn es ist nicht die apostolisch verkündete Gnade im Neuen Testament, ist nicht eine billige Gnade, die uns sagt, jetzt bist du gerettet, jetzt kannst du so gesetzlos und lax leben, wie du willst. Du kannst dein heidnisches Leben der Selbstverwirklichung, der Rebellion ruhig weiterführen. Gott segnet das alles ab. Das ist eine Botschaft, die man heute weithin hört in modernen Kreisen, aber das ist nicht die biblische Botschaft. Das ist nicht das, was die Apostel gelehrt haben. Sondern der Apostel Paulus zeigt dir ganz deutlich, wenn du errettet bist aus Gnade, wenn du reingewaschen bist durch das Blut Jesu Christi, dann hat es bestimmte Folgen. Dann bist du berufen, durch die Gnade berufen, Gott zu ehren durch einen heiligen Lebensstil. Und auch ein Zeugnis für den Herrn Jesus zu sein in deiner Lebensumgebung durch einen heiligen Lebensstil. Und das ist eigentlich das Thema des Abschnittes, in dem wir heute sind. Titus sollte die Gläubigen ermahnen, er sollte sie sogar scharf zurechtweisen, damit sie gesund seien im Glauben. Was heißt es? Wir haben das letzte Mal schon gehört, eine Gefahr auch heute ist, dass wir viel Kopfwissen haben, dass wir viel wissen über unsere Stellung in Christus, über die Wiederkunft Christi, über die Rolle der Gemeinde im Allgemeinen und im Besonderen und die Gemeindeordnungen, aber dass wir die Dinge nicht richtig ausleben, dass wir heidnisch vielleicht leben können in bestimmten Abschnitten unseres Lebens und gleichzeitig ein Riesenkopfwissen haben können über irgendwelche christlichen Dinge. Und das ist, sagt die Bibel, krankhaft. Krankhaft. Denn wir sollen Täter des Wortes sein, nicht nur Hörer. Wir sollen nicht nur allgemeine Einsichten in unserem Kopf haben, sondern wir sollen ein Herz haben, das dem Herrn Jesus geweiht ist und das bestrebt ist, auch wirklich zur Ehre unseres Herrn und Erlösers zu leben. Und deswegen, gesund im Glauben bedeutet, wenn du erkannt hast, wer der Herr ist, dann lass es doch in deinem Leben sichtbar sein. Dass die Menschen drumherum nicht nur deine Worte hören, sondern dass sie ein Leben sehen, das wirklich auch etwas von der Realität Gottes widerspiegelt. Von seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, von seiner Gnade und Barmherzigkeit, davon, dass der Herr Jesus wirklich von Sünde erlöst und frei macht von Gebundenheiten und uns die Kraft gibt, ein anderes Leben zu leben. Ein Leben gegen den Strom sozusagen. Ein Leben ganz anders als unsere heidnische Umgebung es lebt. Dieses neue Leben wird ein Stück in 1. Petrusbrief auch so eindrücklich beschrieben und auch das, was Gottes Wille da in Bezug auf uns und unser Leben ist. 1. Petrus 4, da heißt es ab Vers 1, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm, und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Also hier wird ganz deutlich gesagt, es muss ein Bruch sichtbar sein zwischen deinem alten und deinem neuen Leben. Du kannst nicht weiter so leben, wie die Heiden leben, sondern jetzt bist du gerufen, heilig zu leben. 1. Petrus 1. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher gefolgt seid, sondern werdet heilig in eurem ganzen Wandel, weil der Gott, der euch errettet und berufen hat, auch heilig ist. Das ist eigentlich diese Argumentationslinie und die finden wir in gewisser Weise ähnlich wieder im Titusbrief. Also es geht darum, dass unser Glaube gesund ist, dass Theorie und Praxis übereinstimmen, dass unser Leben mit dem übereinstimmt, was wir mit unseren Lippen in Bezug auf unseren Glauben bekennen. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Titus war vor Gott dafür verantwortlich, diese jungen und unreifen und fleischlichen Gläubigen auf Kreta in den Wegen Gottes zu unterweisen. Dazu brauchte er eine Ermahnung. Wir haben das schon das letzte Mal gesehen. Wir können, denke ich, ein Stück annehmen, dass ähnlich wie bei Timotheus der Titus auf Widerstände gestoßen ist. Und das ist ganz klar, wenn wir nicht nur so ganz allgemein irgendwelche schönen Wahrheiten vorstellen, sondern anfangen, konkret zu werden, dann regt sich in uns etwas, wenn wir das Wort Gottes so ausgelegt und angewendet bekommen, dass es sozusagen unsere eigenen fleischlichen Sünden und verkehrten Haltungen aufdeckt, dann erntet es nicht nur Beifall, sondern es erntet auch bei echten Gläubigen zum Teil einfach Widerstand. Und gerade in dieser doch wahrscheinlich etwas zuchtlosen Umgebung der Gemeinden in Kreta war es ganz offensichtlich so, dass der Titus vielleicht auch etwas den Mut verloren hatte, so ganz offensiv und deutlich bestimmte Dinge anzusprechen. Ihr Lieben, das ist auch bei uns heute eine Gefahr. Ich kenne das auch von mir. Ich habe die Freude, immer wieder in anderen Gemeinden zu verkündigen, wo ich praktisch niemanden kenne. Und es ist gut so. Da kann ich die Dinge ganz einfach sagen, so wie sie mir der Herr gibt. Und mich kümmert es gar nicht, ob da irgendwelche Kinnladen runterfallen oder Augenbrauen zu runzeln. Ich lasse mir dann meistens einen Blick schenken, der eher ein bisschen über das Publikum weggeht. Und dann ist es nicht so schwierig. Aber ich muss es ehrlich sagen, wenn ich in unserer eigenen Gemeinde verkündige, habe ich mehr Schwierigkeiten. Ja, dann weiß ich ganz genau, wenn du jetzt die und die Sache sagst, dann werden da einige Leute sich ärgern. Zumindest denkt man das. Manchmal hat man auch recht. Und es ist nicht so ganz einfach, es trotzdem zu sagen. Schaut, und das ist etwas Wichtiges, auch etwas, wofür wir beten sollten für die Brüder, die uns das Wort verkündigen. Dass nämlich diese Freimütigkeit da ist. Dass man auch Dinge sagt, wo man genau weiß, jetzt setze ich mich in die Nesseln. Unser Herr Jesus ist da ein herrliches Vorbild, ein beeindruckendes Vorbild. Ich denke immer wieder an Johannes 6, wo er dieses Gleichnis, diesen bildhaften Vergleich gebracht hat, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Und es war nun völlig klar, dass er damit jeden jüdischen Zuhörer bis aufs Tiefste erschüttern und verärgern musste. Es war ihm völlig klar, dass die Jünger von diesem Moment an nicht mehr mit ihm gehen würden. Und er hat es trotzdem gesagt. Das ist mir immer wieder eindrücklich. Ja. Also der Herr hat überhaupt keine Rücksicht genommen. Er hat die 12 dann auch noch gefragt, wollt ihr auch weggehen? Ich denke, wir sind immer in Gefahr, auch gerade wenn man eben Hirtendienst tut. Natürlich will man die Herde behalten. Man will sie gewinnen für den Herrn. Man will sie gewinnen für das Wort, dass man da aber eben manchmal den Mut nicht hat, Dinge deutlich und klar anzusprechen. Und ich denke, das war auch ein Problem, das der Titus da ein Stück hatte. Er wurde also aufgefordert, rede ganz klar, was der gesunden Lehre entspricht. Nichts anderes, sondern das, was der gesunden Lehre entspricht. Und wie gesagt, das bedeutet eben auch Ermahnung und Zurechtweisung, nicht nur allgemeine Belehrung. Ermahnung zielt auf unsere Lebenspraxis und ermuntert uns, tue das, was du gehört hast. Zurechtweisung geht noch einen Schritt weiter. Sie spricht Sünden und Zielverfehlungen an und sagt, korrigiere das, bring das in Ordnung, kehre um zum Herrn. Du hast dich vom Herrn entfernt. Es ist noch ein bisschen unpopulärer. Aber das Wort Gottes sagt es an verschiedenen Stellen. Wir sollen sogar tadeln, strafen, Sünde ans Licht bringen in der Verkündigung. Und da fehlt es heute vielfach daran. Die Prediger wissen natürlich auch, dass sie mehr Popularität haben, bei einer großen Masse, wenn sie diese Dinge unterlassen und nur das predigen, was irgendwo die Ohren kitzelt. Und das ist eine Versuchung. Das ist eine Gefahr auch in der heutigen Christenheit und den Evangelikalen in vielen Gemeinden, dass nur noch eben der halbe Ratschluss Gottes verkündigt wird, nämlich das, was wirklich auch angenehm zu hören ist. Also wir brauchen auch diesen Mut. Ich erinnere noch einmal an den 2. Timotheusbrief, 4. Kapitel, die ersten beiden Verse, die jedem Verkündiger des Wortes Gottes auch heute ins Herz gebrannt sein müssten. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Also da haben wir auch dieselbe Sache. Es muss konkret werden, es muss praktisch werden. Es müssen auch die Sünden angesprochen werden. Nur so können wir den Auftrag der Verkündigung wirklich erfüllen. Was bedeutet gesunde Lehre? Nun, zunächst mal heißt es einfach eine unverfälschte, unverdorbene Lehre, wie sie vom Wort Gottes her sich ableitet. Das Einzige, was wirklich gesund ist, ist das Wort Gottes selbst. Wir selbst mit unseren menschlichen Gedanken sind oft in Gefahr, von Gottes Gedanken ein Stück abzuweichen. Zumindest unter der Ebene von Gottes Gedanken zu bleiben. Die Lehre ist wirklich gesund, die sich in allem wirklich auf die Schrift stützt und nicht auf irgendwelche menschlichen Zusätze. Heute haben wir viele Lehre in der Gemeinde, die sich zum Beispiel auf letztlich griechische Philosophie, auf Theologie, auf Naturwissenschaft, auf Sozialwissenschaften, auf Psychologie stützt und die Bibel sozusagen nur als Zierat nimmt. Und das ist eine krankmachende, eine falsche Lehre. Die gesunde Lehre nimmt das Wort Gottes, sie vergleicht Schrift mit Schrift, sie forscht in der Schrift, erforscht die Zusammenhänge, die Gesetzmäßigkeiten, die Linien der Ratschlüsse Gottes in der Schrift und versucht es aus der Schrift zu beweisen und darzulegen. So finden wir das auch zum Beispiel beim Apostel Paulus selber. Wenn er vom Alten Testament her argumentiert, dann legt er aus, dann zieht er verschiedene Schriftstellen zusammen, um eine bestimmte Beweisführung zu untermauern. Und in dieser Form soll gesunde Lehre eben die biblischen Zusammenhänge lauter und klar darlegen, ohne menschliche, fleischliche Zusätze. Die Verführer haben ja auch die Bibel im Munde. Nur sie verdrehen die Wahrheit der Schrift. Sie reißen Bibelstellen aus ihrem Zusammenhang. Sie unterstellen eine falsche Bedeutung und sie sind meistens so, dass sie eben nicht alle Bibelstellen zu dem jeweiligen Thema berücksichtigen, sondern nur die ein oder zwei Stellen, die ihren Zwecken besonders dienlich sind, und die anderen unterschlagen und verschweigen sie. Und das ist ein Zeichen für Irrlehre, für krankmachende, verkehrte Lehre. Die gesunde Lehre ist die Lehre der Apostel. Die gesunde Lehre gründet sich entscheidend auf die Briefe des Neuen Testaments. Ich kann euch auch nur ans Herz legen, lest und studiert diese Briefe ganz besonders. Ich habe das festgestellt, auch wieder bei der Emerging Church, bei dieser neuesten Verführungsströmung, die vollends im Abfall vom Glauben, also noch einen wesentlichen Schritt weitergegangen ist als Willow Creek und ähnliche Strömungen. Sie spielen die Evangelien gegen die Apostelbriefe aus. Sie versuchen, die bildhaften Reden des Herrn Jesus in den Evangelien zu nehmen und sie ein Stück mit einem falschen Sinn zu unterlegen. Und weil das bildhafte Reden sind, kann das oberflächlich gesehen bis zum gewissen Maß gelingen bei ungefestigten Zuhörern. Aber was ihnen ein totaler Dorn im Auge ist, ist die Lehre der Apostel, besonders des Apostels Paulus. Und deswegen sagen sie, wir sind für Jesus, nicht für Paulus. Wir sind dafür, dass man die Paulusbriefe im Licht der Evangelien deutet und nicht umgekehrt. Nun, was ist da die richtige Ordnung? Ich weiß nicht, haben wir das letzte Mal schon davon gesprochen. Es ist ja so, dass der Herr Jesus selber das deutlich gemacht hat. Er hat nämlich gesagt, noch vieles hätte ich euch zu sagen. Johannes 16 ist es, denke ich. Aber ihr könnt es jetzt noch nicht fassen. Wenn der Heilige Geist gekommen sein wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Das heißt, wir haben im Neuen Testament eine fortschreitende Offenbarung. Und das, was der Herr Jesus den jüdischen Jüngern in den Evangelien sagen konnte, ist wertvolle Lehre in Bezug auf das Reich Gottes, in Bezug auf wichtige Dinge. Aber es ist nur ein Anfangsgrund. Es ist noch nicht die voll entfaltete Lehre, die der Gemeinde zur Richtschnur dienen kann, sondern das hätten die Jünger damals ohne den Heiligen Geist ganz auf jüdischem Boden überhaupt nicht verstanden. Wenn Paulus ihnen etwas erzählt hätte von dem einen Leibe aus Heiden und Juden, das wäre für die völlig unfassbar gewesen. Ja? Also das heißt, Christus selber hat verheißen, dass die volle Entfaltung der Ratschlüsse Gottes erst durch die Lehre der Apostel kommen würde, die vom Heiligen Geist inspiriert ist, nach den Evangelien. Und deshalb ist es richtig und auch ein Kennzeichen gesunder Lehre, dass die Apostelbriefe der Schlüssel zur Auslegung der ganzen Bibel sind. Sowohl des Alten Testaments, als auch der Evangelien, als auch der Apostelgeschichte, die ja ein Geschichtsbuch ist mit vielen Übergängen und Sondersituationen und letztlich auch die Offenbarung. Diese Dinge müssen im Licht der Apostellehre, der Apostelbriefe ausgelegt werden. Das hat auch etwas mit gesunder Lehre zu tun. Ja? In den Apostelbriefen redet der erhöhte Herr Jesus Christus und zwar Klartext. Ja? Er redet nicht mehr in Gleichnissen, die auch missverstanden werden können, sondern er redet in ganz deutlichen, klaren Worten. Und dort finden wir den Schlüssel zum Verständnis. Also das ist gesunde Lehre. Passt mal auf, die falschen Lehrer, sie bringen viel an aus den Evangelien, den sogenannten Jesus der Evangelien, aber sie wollen von dem erhöhten Herrn und seiner Lehre durch die Apostel nichts wissen, weil das würde ihre Irrlehren nämlich bloßstellen, wenn sie das berücksichtigen würden. Ja, also das ist wichtig. Wir sollen lehren, die unverfälschte, unverdorbene, gesunde Lehre, das muss die Grundlage sein, auch für alle Seelsorge, die wir betreiben wollen. Ja, und diese gesunde Lehre, man kann auch sagen, das ist gesund machende Lehre. Ich weiß nicht, wer von euch alles schon mal in den Fängen einer Irrlehre war. Wir waren ja in der Charismatik, meine Frau und ich. Und man kann nur sagen, diese falschen Lehren machen den Gläubigen zutiefst krank. Sie schwächen das Glaubensleben, sie verbiegen es, sie bringen die Beziehung zum Herrn völlig durcheinander und können oft so schreckliche Zerstörungen anrichten. Bis hin zur Psychiatrie kann das gehen. Und wenn man dann die gesunde Lehre der Apostel kennenlernt und studiert, dann ist es wie Balsam. Dann ist es wie wenn einem Licht in die Finsternis käme und das Herz atmet auf und man fängt an, gesund zu werden. Etwas habe ich selber erlebt. Ja. Also das ist die gesund machende Lehre. Die Lehre, die uns wirklich auch in unserem Glaubensleben weiterhilft. Ja, gerade zum Beispiel ein Punkt, der zur gesunden Lehre auch gehört, ist die Ausgewogenheit. Dass wir verschiedene Seiten der göttlichen Wahrheit zusammenbringen. Während meistens, auch wenn es nicht gerade Irrlehre ist, kranke Lehre irgendeine Seite der göttlichen Wahrheit einseitig überbetont. Mir ist es zum Beispiel aufgefallen an dem Punkt der Heiligung. Ich komme nun aus der Heiligungsbewegung, zum Teil extremen Heiligungsbewegung. Und ich weiß, da gibt es zum Beispiel Kreise, die predigen fast die ganze Zeit Jage nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und sagen es manchmal sogar so, dass sie sagen, wenn du nicht so heilig bist wie Christus oder wie ich, dann wirst du den Herrn überhaupt nie sehen. Und sie bringen die Leute in Verzweiflung damit, ja. Völlig unbiblisch, ja, das sind Wölfe, keine Hirten. Schrecklich. Auf der anderen Seite gibt es auch Christen, die haben eine sehr gesunde Lehre und Theorie über die Heiligung. Sie wissen von der Stellung in Christus und sie predigen sehr, sehr viel von der Stellung in Christus, dass wir in Christus geheiligt sind. Das ist etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Freimachendes auch. Denn die Vollkommenheit unserer Heiligung erreichen wir nie in unserem Wandel, sondern sie ist dadurch gegeben, dass Christus uns mit seinem Blut geheiligt hat, dass wir Geheiligte sind in Christo. Ganz wichtig. Aber, was muss man manchmal feststellen? Ja, Predigten über das Thema Jaget nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, hört man in solchen Kreisen leider manchmal sehr wenig. Also die andere Seite wird da unterbetont. So wie auf der einen Seite diese ganz wichtige Stellung in Christus bei den Heiligungskreisen unterbetont wird, wird zum Beispiel in vielen Brüderkreisen die praktische Heiligung und Absonderung von der Welt unterbelichtet. Und es kann sich Weltförmigkeit breit machen, direkt neben wunderschönen Lehren und Theorien über die Heiligung in Christus. Versteht ihr? Also Ausgewogenheit heißt, dass man die verschiedenen Seiten der Wahrheit zusammenbringt, miteinander verbindet, sodass der Gläubige in einer guten und ausgewogenen Weise auch danach leben kann. Das ist, denke ich, etwas ganz Wichtiges, auch gerade für die Seelsorge. Nun, so seelsorgerlich konkret wird auch der Apostel und wird auch das Wort Gottes jetzt in den nächsten Abschnitten. Zunächst mal geht es um die Männer. Der Mann hat den Vorrang, auch bei der Ermahnung. Ja, das ist ganz richtig so. Er ist das Haupt, er hat die Hauptverantwortung. Und deswegen spricht der Geist Gottes jetzt die älteren Männer an. Wie ist denn das? Eigentlich sollten die älteren Brüder in einer Gemeinde auch ein Stück prägend sein. Sie sollten eine ganz wichtige Rolle spielen. Dass sie ein Stück als Vorbilder, als Stützen, als Säulen der Gemeinde mit ihrer geistlichen Reife, mit ihrer Treue, mit ihrer Lebenserfahrung und geistlichen Erfahrung eine Gemeinde mit prägen und zum Segen sind, gerade auch für jüngere Gläubige. Deswegen sind sie auch als erstes angesprochen. Sie haben eine Vorbildfunktion. Sie sollten den anderen den Glauben vorleben. Und ich denke, da ist auch eine Not, dass wir oftmals in den Gemeinden zu wenig solche ältere Brüder haben. Sei es, dass insgesamt die Gemeinden wenig ältere Brüder haben. Wir haben auch eigentlich zu wenige in Bietigheim. Ich bin froh um jeden, der uns da gegeben ist. Aber es kommt auch ein bisschen daher, dass manche älteren Brüder gar nicht so wirklich als Vorbilder leben und wirken. Normalerweise würde man hoffen, dass zum Beispiel wirklich auch solche Gläubigen in der Hingabe an den Herrn, in der Treue, wirklich auch Vorbilder sein können, dass sie eine positive Rolle spielen, zum Beispiel auch in Gemeindekrisen, stabilisierend und hilfreich, dass man in Herausforderungen sich auf diese Brüder verlassen kann. Aber manchmal ist es so, dass manche ältere Brüder ein Stück selber im Laufe der Zeit vielleicht nachgelassen haben in ihrem geistlichen Leben, dass sie nicht mehr Vorbilder sind, dass sie sich ja doch vielleicht auch ein Stück mit der Welt arrangiert haben und die Bequemlichkeiten eines Rentnerdaseins genießen, einschließlich Urlaub in Mallorca oder was nicht alles, und nicht mehr so den Kampf und die Nachfolge betonen. Und das ist schade. Es wäre wichtig, dass wir solche Brüder haben, die wirklich auch in der Gemeinde zum Segen und prägend zum Guten sind. Nun, wenn man so ein Vorbild sein will, da wird nun als allererstes der Punkt angesprochen, dass die älteren Männer nüchtern sein sollen. Nüchtern, nun der Begriff, der zeigt zunächst mal auf, dass sie sich von Wein und Alkohol enthalten sollten. Also es geht im Grund darum, dass eben dieses Berauschende, was mit dem Alkohol verbunden ist, dass das eben auch ein Stück eine Auflösung der Zucht und Selbstbeherrschung, eine Enthemmung, eine letztlich auch, wenn es zur Gewohnheit wird, eine charakterliche Degeneration der Menschen hervorbringt, dass die bewusste Denkfähigkeit, die geistliche Zucht gelockert wird. Und deswegen sollte man da eben auf dieses Genussgift entweder ganz verzichten oder zumindest eben alles, was berauschenden Charakter hat, bleiben lassen. Das ist zunächst mal so die ganz unmittelbare Bedeutung von nüchtern. Ohne Wein heißt es eigentlich, so ganz wörtlich übersetzt. Auf der anderen Seite ist, denke ich, die übertragene Bedeutung hier wichtiger. Nüchternheit bedeutet, dass man sich nicht durch fleischliche Gefühle, durch weltliche Ideen berauschen lässt. Dass man sich nicht mitreißen lässt durch seine eigenen Emotionen oder die von anderen. Dass man nicht irgendwelche ungesunden Lehren und Theorien aufgreift und ihnen hinterherrennt, sondern dass man nüchtern, besonnen prüft, biblisch prüft, im Gebet prüft, ist es richtig, ist es gesund, entspricht es dem Willen Gottes? Was sind die Folgen? Das hat etwas mit Besonnenheit und Nüchternheit zu tun, dass wir eben nie sofort uns begeistern lassen, sofort uns mitreißen lassen von irgendetwas. Epheser 4 heißt, von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen. Ja, das ist das Gegenteil von nüchtern und besonnen. Also hier muss einfach der geistliche Verstand, die Bibel, das Gebet, einen solchen Gläubigen steuern und nicht seine Emotionen. Und schon gar nicht irgendetwas Berauschendes, sei es jetzt ein Irrgeist wie bei den Pfingstern und Charismatikern oder seien es eben die eigenen Gefühle. Dann sollen die Männer ehrbar sein. Das ist auch ein ganz interessantes Wort. Das heißt eigentlich ehrwürdig, ehrfurchtgebietend, erhaben, heilig, würdevoll, edel, ernst, ehrenhaft. Ich habe mal so ein bisschen aus dem Lexikon die ganzen Bedeutungen von diesem griechischen Wort aufgeschrieben. Und es zeigt etwas, ja, da muss ich selber noch drüber nachdenken, aber ich denke, wenn jemand wirklich als älterer Bruder mit dem Herrn über Jahre und vielleicht Jahrzehnte gegangen ist, wenn er auch Lebenserfahrung hat und geistliche Erfahrung und vor dem Herrn steht, dass dann er schon etwas Respektgebietendes ausstrahlt. Ja? Eine gewisse geistliche Würde. Das heißt nicht, dass er unnahbar ist und kein normaler Gläubiger es wagt, ihn anzusprechen. Das ist nicht gemeint. Aber trotzdem, ich weiß es nicht. Manchmal denke ich, dass die älteren Brüder bei uns zum Teil auch ein bisschen die Neigung haben, so kumpelhaft zu sein, dass man eben so gar nicht den Unterschied merkt oder gar nicht irgendwo diese Art von Würde oder Ehrenhaftigkeit so deutlich wird. Aber hier in der Bibel steht eigentlich schon, dass sie ehrbar sein sollten, dass da etwas von dieser Heiligkeit und Würde auch eines Lebens mit Gott an ihnen sichtbar sein sollte. Dann kommt ein Wort, das wir als Schlüsselwort im ganzen Titusbrief immer wieder finden, und zwar besonnen sollen sie sein. Besonnen, auch diesen Begriff wollen wir mal erklären, das heißt eigentlich bei gesundem Verstand, verständig, vernünftig, dann auch leidenschaftslos, bedächtig, maßvoll, sittsam, tüchtig, züchtig, ehrbar und bescheiden. Also hier ist ein Stück ausgedrückt, dass man sich nicht von seinen fleischlichen Impulsen und Emotionen leiten lässt, dass man einen gesunden geistlichen Verstand hat, den man wirklich auch benutzt, um das ganze Denken und Leben zu steuern. Nicht der menschliche Verstand ohne Gott ist hier gemeint, sondern der erleuchtete geistliche Verstand, den jeder Gläubige eigentlich hat und den Gott ihm auch gegeben hat, damit er ihn benutzt, nicht ausschaltet, wie das die Pfingstler zum Beispiel fordern, sondern benutzt zur Prüfung, zur Unterscheidung von Geist und Seele, von dem Guten und dem Besten oder von dem, was Gottes Willen nicht entspricht und dem, was Gottes Willen entspricht, von dem, was der gesunden Lehre entspricht oder was nur begeisternd klingt auf den ersten Augenblick. Besonnen sein bedeutet, dass man prüft vom geistlichen Verstand her, dass man auch selbst beherrscht ist, dass man sich unter Kontrolle hat. Das ist also ganz wichtig. Und auch, dass man bedenkt die Folgen. Das ist auch für einen Ältesten zum Beispiel wichtig. Ja? Dass er nicht handelt und irgendetwas sagt oder tut und hinterher feststellt, oh, das hat jetzt üble Folgen gehabt. Sondern, dass man vorher betet und überlegt, was für Folgen hat mein Reden und Handeln. Das gehört alles zur Besonnenheit dazu. Und dann kommt eine sehr umfassende Sache. Der ältere Bruder soll gesund sein im Glauben. Also sein geistliches Leben soll frei sein von Einseitigkeiten und Wachstumsstörungen. Unverkrüppelt, dass es sich voll und gesund entfalten kann. Der Gläubige soll frei sein von krankmachenden Störungen, zum Beispiel Zuchtlosigkeit des Fleisches oder auch eine falsche Heiligung, Neigung zu depressiver Bedrückung, Eigenwilligkeit. Das sind alles so Störungen, die ein Glaubensleben krank machen können, auch bei älteren Menschen. Er sollte also wirklich in seinem Glaubensleben und auch in seinen Glaubensinhalten gesund sein. Ich denke, das ist auch eine Sache, wo auch gerade ältere Gläubige auch darauf achten sollten. Ich habe festgestellt, bei manchen älteren Geschwistern kann man ein Stück spüren und empfinden, dass sie nicht so ganz gesund sind im Glauben. Irgendwo an irgendeiner Stelle in ihrem geistlichen Leben haben sie vielleicht eine Not, eine Anfechtung nicht so richtig verarbeitet mit Gott. Oder sie sind an einem Menschen Anstoß genommen, haben nicht richtig vergeben, haben die Sache nicht richtig bereinigt. Irgendwo ist ein Wunderpunkt, ein Punkt, der das gesunde Wachstum blockiert, der ein Stück dazu führt, dass Einseitigkeiten und kranke, wunde Stellen im Glaubensleben sind. Und dann sind es vielleicht Geschwister, die nur noch begrenzt für den Herrn brauchbar sind, die sich ein Stück zurückgezogen haben vom Dienst, vom Gemeindeleben, die manchmal sogar im Alter sich für gewisse Verführungen noch öffnen, nachdem sie jahrelang eigentlich gesund gelaufen sind. Das sind so Dinge, da wundert man sich manchmal drüber. Aber es gibt eben dieses verborgene Leben des Glaubens mit Gott. Und wenn man da nicht mit dem Herrn wandelt und wenn man auch nicht immer wieder neu in kritischen Punkten die Dinge klar vor Gott ausbreitet und bereinigt, dann kann es zu solchen Störungen, zu solchen Schlagseiten im Glaubensleben kommen. Und dann ist es wichtig, dass wir durch die Gnade Gottes vielleicht sowas auch nach mancherlei Jahren noch bereinigen und wieder in Ordnung bringen. Ja, der ältere Bruder sollte auch gesund sein in der Liebe. Das heißt, dass er diese Agape-Liebe Gottes wirklich ausübt gegenüber den verschiedenen Menschen, dass er aber dafür sich bewahrt vor seelischer Liebe. Das ist auch eine Gefahr. Manche Gläubige handeln sehr stark nach Sympathie und Antipathie. Das ist aber nicht Agape, sondern das ist Philia, das ist die seelische Liebe. Und die ist gefährlich, wenn wir der falschen Raum geben. Gilt übrigens auch zum Beispiel für Kinder und Enkelkinder. Ja, das ist manchem älteren Bruder ein Fallstrick geworden, dass er seine Kinder mit der falschen Art von Liebe geliebt hat. Nämlich nicht mit Agape, die auch züchtigt und zurechtweist und entgegentritt, sondern so wie der König David, von dessen Sohn es heißt, er hat ihm nicht gewehrt und ihm nichts Böses gesagt sein Leben lang. Ja, das war der große Fehler des Königs David. Also hier gesund in der Liebe. Und dann auch gesund in der Geduld oder im standhaften Ausharren. Ich denke, das ist auch eine wichtige Sache. Ungeduld im Glaubensleben, ein vorschnelles Reagieren, ein dem Herrn aus der Schule laufen, wenn wir in der Anfechtung standhalten sollten, ist eine geistliche Gefahr. Und wenn wir etwas gelernt haben sollten im Laufe unseres Glaubenslebens, dann ist es drunter zu bleiben, auszuharren in der Anfechtung, bis der Herr die Lösung gegeben hat. Wenn wir da eigenmächtig selber uns helfen und weglaufen, dann ist etwas krank. Ja, dann spricht Gottes Wort die älteren Frauen an. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, erstmal vielleicht so weit. Ja, also die älteren Frauen sollen so sich verhalten, wie es Heiligen geziemt. Also da geht es wieder auch um das, was ich vorher schon gesagt habe. Wir sind der Stellung nach Heilige und deswegen sollen wir auch dementsprechend leben. Wir sind begnadigt, aus Gnade gerettet, nicht aus Werken. Aber gerade weil wir aus Gnade gerettet sind, sollen wir unseren Herrn verherrlichen durch ein Leben, das unserer Berufung entspricht. Und das wird dann noch etwas ausgeführt, wie das eben da auch in besonderer Weise sein sollte. Und da wird als nächstes gesagt, sie sollen nicht verleumderisch sein. Sie sollen nichts Böses reden über andere. Diabolos, da ist dieses Wort, das auch den Verkläger kennzeichnet im Griechischen. Ja, also das ist ganz interessant. Ne? Das ist das Geschäft des Verklägers, das wir betreiben, wenn wir andere verleumden und böse hinter ihrem Rücken über sie reden. Hier geht es nicht darum, dass man vielleicht mit jemand anderes seine Sorgen teilt über gewisse Entwicklungen, über gewisse Dinge, sondern hier geht es wirklich um ein schlechtes Reden, um auch Verleumdung, um unberechtigte Dinge, die hinter dem Rücken von anderen weitergegeben werden. Das ist ein Problem insgesamt in Gemeinden und vielleicht ist es tatsächlich auch ein besonderes Problem von älteren Schwestern, die nun mal natürlicherweise mehr Zeit haben, die also Zeit haben, auch Gespräche zu führen. Das ist ja ein großer Segen. Nur muss man sich dann immer fragen, welchen Inhalt haben eigentlich meine Gespräche? Worüber rede ich, wenn ich mit anderen Geschwistern rede? Muss ich mich auch immer wieder fragen. Sind es erbauliche Dinge? So wie es in Epheser 4, Vers 29 heißt, dass wir kein schlechtes, verdorbenes Wort reden sollen, sondern nur ein gutes, eines, das zur Erbauung dient, das dem Hörenden Gnade darreicht, ihm hilft? Oder sind wir in Gefahr, dass wir tatsächlich abschätzig reden, zum Beispiel über Älteste, über Gemeindeleiter, die sind nun mal ganz besonders Gegenstand auch von solchen negativen Reden, aber auch vielleicht über andere Geschwister, über andere ältere Schwestern. Da müssen wir aufpassen. Eigentlich sollten wir den anderen ermutigen im Glauben. Auch nicht unbedingt nur lauter negative Geschichten weitererzählen. Meine Frau hat es schon manchmal erzählt, dass sie in einem Gespräch mit irgendeiner anderen Schwester war und dann hat sie erzählt, wo dort ein Kind gestorben ist und wo da der Ehemann weggegangen ist und die und jene Katastrophe. Und zum Schluss war meine Frau ganz geplättet und niedergedrückt von dem Gespräch. Ja? Das waren vielleicht alles richtige Sachen, aber wir müssen uns auch da überlegen, was geben wir denn weiter? Müssen wir alle Negativschlagzeilen, die wir in den letzten 2 Wochen gehört haben, irgendjemand anders weitergeben? Oder nicht lieber etwas Ermutigendes und Auferbauendes? Also auch das sind die Dinge, die da einem Gedanken machen können. Nicht viel im Weingenuss ergeben. Also Alkohol war natürlich in Kreta, in diesen Ländern, ganz bestimmt ein besonderes Problem, weil dort fast, denke ich, sehr viel Wein angebaut wurde. Aber es geht hier um was Grundsätzliches. Also auch die Gefahr besteht, und das ist bei älteren Menschen aus der Welt öfters auch der Fall, dass die innere Leere, die Enttäuschung über gewisse Lebensführungen, der Verlust des Lebensinhalts, wenn die Kinder weg sind, dass das dazu führt, dass man sich sozusagen die Sorgen wegdrängt. Und das ist eine Gefahr. Davon kommt letztlich Zerstörung, Abhängigkeit und große Not. Und das darf einer gläubigen Frau nicht so sein. Ja, stattdessen sollen sie das Gute lehren. Das ist das, was sie auch tun sollten. Sie haben selber mit dem Herrn gelebt, manche Lebenserfahrung, geistliche Erfahrung gesammelt, und das sollen sie jetzt weitergeben, und zwar an die jungen Frauen. Zum Beispiel ganz interessant, hier steht im Griechischen ein Partizip. Manche Bibelübersetzungen übersetzen Lehrerinnen des Guten. Das steht hier aber nicht, sondern hier steht, sie sollen solche sein, die das Gute lehren. Das ist ein kleiner Unterschied. Ja, der Geist Gottes macht hier ganz deutlich, hier geht es nicht um ein Amt eines Lehrers, hier geht es nicht um darum, dass die Frau auch berufen wäre, zu lehren in der Gemeinde, denn das ist sie nicht nach den ganz klaren Aussagen des Wortes Gottes, sondern sie sollen solche sein, die immer wieder und regelmäßig junge Frauen das Gute weitergeben und sie unterweisen in lebenspraktischen Dingen. Also sie sollen ihnen nicht eine Einführung in den Römerbrief geben oder in die Grundsätze der Seelsorge, sondern sie sollen ihnen zeigen, schau her, so kann man seinem Mann dienen, so kann man vielleicht Erziehungsschwierigkeiten in der Familie überwinden. Das ist die Aufgabe der älteren Schwester. Und das ist interessant, weil eben heute gerade auch zum Beispiel eine solche Stelle genommen wird, um in Verfälschung der Heiligen Schrift zu rechtfertigen, dass Frauen predigen, Bibellehrerinnen, Pastorinnen werden sollen und auf der Kanzel stehen, um die Gemeinden das Wort Gottes zu lehren. Und das ist ein Übergriff gegen die gesunde Lehre. Ich habe vorher schon gesagt, gesunde Lehre heißt, dass wir alle Stellen der Schrift in Übereinstimmung miteinander bringen und nicht nur irgendeine Schriftstelle aus dem Zusammenhang reißen. Und deswegen müssen wir auch berücksichtigen, was der Geist Gottes in 1. Timotheus 2, Vers 11 und 12 geschrieben hat. Dort lesen wir, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Also die Unterordnung der Frau gilt auch in der Gemeinde. Sie gilt nicht gegenüber Gott. Gegenüber Gott sind Mann und Frau völlig gleichwertig und gleich, den gleichen Zugang zu Gott. Aber in aller menschlichen Ordnung gibt es da Unterschiede, auch in Bezug auf die Rolle der Frau. Ich sage das deshalb, weil eben in modernen evangelikalen Gemeinden, die von der Bibel abgedriftet sind, gerade die Frauenfrage eine Schlüsselrolle spielt. Das ist also eine der Fronten, wo der Bruch mit der Heiligen Schrift und der gesunden Lehre am entschiedensten vorangetrieben wird, dass man sagt, heute können wir doch gar nicht mehr so altmodisch sein und der Frau verbieten, dass sie nicht auch Pastorin oder Pfarrerin werden kann. Ja? Nein, wir verbieten gar nichts, sondern das Wort Gottes verbietet. Und es muss unsere Autorität bleiben, sonst sind wir im Grund abgefallen von dem Herrn und haben auch keinen Anspruch mehr auf seinen Segen als Gemeinde. Und das ist auch der Punkt. Ja, diese Gemeinden, die florieren, weil sie dem Menschen Raum geben und der Gesetzlosigkeit Raum geben, aber der Herr ist aus ihrer Mitte gewichen, und das ist eigentlich die entscheidende Katastrophe, die wir unbedingt vermeiden wollen. Also hier eben, die Frauen sollen den Jüngeren ganz praktische, lebenspraktische Belehrung geben über das, was gut und nützlich und angemessen ist. Worum geht es da? Damit sie die jungen Frauen, Vers 4, dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Also hier geht es jetzt um die Hilfestellung, die Orientierung für junge, gläubige Frauen. Das Erste, was hier steht, ist, dass sie ihre Männer und ihre Kinder lieben sollen. Da steht jetzt das Wort Philio, das eben in erster Linie auch Freundlichkeit, Güte, Zuwendung, emotionale Wärme vermittelt. Das soll die Frau dem Mann und den Kindern schenken. Und ich denke, das ist so wichtig, das wird heute einfach auch durch die ganze feministische Propaganda ein Stück unter den Tisch gekehrt, dass eigentlich die Frau die Seele und das Herz des Heimes ist, der Familie, des Hauses. Und das ist etwas ganz, ganz Kostbares. Eine Frau, die diese Aufgabe verstanden hat, dass sie einfach für den Mann, für die Kinder in Warmherzigkeit, Liebe, in praktischer Fürsorge da ist, dass sie Zeit hat, Sorgen sich anzuhören, zu beten, Ratschläge zu geben, zu ermutigen, die hat einen so wunderbaren und kostbaren Dienst, das kann man gar nicht ermessen, was das alles für Segen bringen kann, wenn das so praktiziert wird. Und das wird heute den Frauen geraubt. Man jagt sie in die Büros, wo sie dann genauso im Konkurrenzkampf, in der Auseinandersetzung sind, um irgendwelche Hackordnungen, um irgendwelche Erfüllung von irgendwelchen vorgegebenen Zielen, wie die anderen auch. Und sie verlieren eigentlich das, was ihnen Gott gegeben hat, nämlich die mütterliche Wärme und Warmherzigkeit und die Fähigkeit, Geborgenheit zu vermitteln. Ein Heim, in dem die Kinder von der Schule nach Hause kommen und eine Mama vorfinden, ist heute Seltenheitswert. Ja, die Klassenkameradin meiner Tochter Tabea, die haben dann öfters mal gesagt, oh, hast du es gut, du hast eine Mama, wenn du nach Hause kommst. Die sind alle irgendwo in kalte, leere Wohnungen reingekommen, mussten sich selber irgendwas zum Essen machen und am Abend kam dann die Mutter abgehetzt nach Hause und hat auch nicht mehr viel Lust gehabt, mit ihnen groß Gespräche zu führen. Und das war für die jungen Mädchen mit 15, 16 immer noch ein herber Verlust. Man meint, braucht nicht meinen, dass die Kinder einen bloß brauchen, bis sie ins Kindergartenalter kommen. Das ist auch sozialistische Propaganda, das ist nicht die Wahrheit. Ja, also hier geht es darum, dass die Ehefrauen wirklich ganz praktische Liebe, Freundlichkeit, Güte und Warmherzigkeit ausüben sollen. Auch für die Männer ist es wichtig, sie kommen oft abgekämpft und müde und auch manchmal frustriert aus der Arbeit, aus dem Kampf, der dort herrscht. Ja, das ist ja wirklich so, mit Mühsal sollst du im Schweiße deines Angesichts dein Brot verdienen. Das ist auch heute noch so, man schwitzt manchmal nicht mehr wegen körperlicher Arbeit, aber die Mühsal und die Probleme sind trotzdem da. Und wenn da eine Frau zu Hause ist, die verständnisvoll und liebevoll und warmherzig ist, dann kann das einem Mann auch eine große Ermutigung und Hilfe sein. Übrigens interessant, der Ehemann ist der Erste in der Liebe, nicht die Kinder. Ganz große Feinheit, aber ihr Lieben, das ist wichtig. Eine Ehefrau, eine Christliche, die ihre Kinder mehr liebt als ihren Mann, versündigt sich und macht einen Riesenfehler. Die Beziehung zum Mann ist die erste und wichtigste. Die Beziehung zu den Kindern ist auch wichtig, aber die darf nicht die Beziehung zum Mann letztlich übersteigen. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, allein durch die Reihenfolge. Ja, was sollen die jungen Frauen lernen von den Älteren? Auch sie sollen besonnen sein. Das ist ganz klar. Bei Frauen ist sowieso Besonnenheit ein Problem, dass sie leichter emotional reagieren, dass sie mehr aus ihren Gefühlen raushandeln. So hat Gott sie auch angelegt. Das ist an und für sich auch noch nicht schlimm, aber in einer gefallenen Welt und wenn das Fleisch eine Rolle spielt, dann kann das zu ganz schwerwiegenden Problemen führen. Ja? Besonnenheit heißt hier, dass man von der Bibel her, vom Wort Gottes her, auch die Gefühle und Gedanken prüft und in Zucht nimmt. Ihr lieben Schwestern, macht ihr das, dass ihr Gedankenzucht übt, dass ihr einen Filter eingebaut habt, so wie die Spam-Filter bei den modernen Computerprogrammen. Ein Filter, der genau prüft, ist das widergöttlich, ist das aus dem Fleisch, ist das dämonisch, was bei mir da durch den Kopf schießt, oder ist es gottgemäß? Ich bin manchmal erschrocken, wenn ich mitbekomme, was Frauen alles für Gedanken hegen und pflegen und bei sich Raum geben, die eindeutig vom Feind sind. Und sie widerstehen nicht, sie kämpfen nicht dagegen, sondern sie lassen dem Ganzen Platz. Ja, das ist schlecht. Wenn man seinen Gefühlen folgt, anstatt dem Wort Gottes, das ist gefährlich. Das kann einen als gläubige Frau reinreiten. Und da brauchen wir diese Nüchternheit, dass wir immer prüfen, ist das der Wille Gottes? Ist das biblisch? Ist das geistlich oder ist es fleischlich? Da muss ich es wegtun, da muss ich dem widerstehen, dann darf ich diesem Impuls nicht folgen. Das heißt Besonnenheit. Sie sollen keusch sein. Hagnos heißt heilig, Gott geweiht, ehrwürdig, unbefleckt, rein, keusch, züchtig. Das ist also das Bedeutungsfeld dieses Wortes. Das zeigt schon etwas, das es auch mit unserer Beziehung zu Gott zu tun hat. Wenn wir Geheiligte sind, gereinigt durch das Blut des Lammes, dann heißt es auch, dass wir keusch, zuchtvoll und anständig, moralisch anständig uns verhalten in einer immer unanständiger werdenden Welt. Das bedeutet, dass wir nicht mitmachen bei erotischen Anzüglichkeiten, entsprechenden Witzen, dass wir nicht mitmachen bei der Jagd nach entsprechenden Bildern und Geschichten, uns da absondern. Das fängt im Herzen, in den Gedanken an, in der Fantasie, bei Männern und bei Frauen, dass man wirklich reine Gedanken pflegt und unzüchtige, verkehrte, schmutzige Gedanken widersteht, dass man auch gewisse Literatur, auch heute eben Internet, Videos, entsprechende Filme meidet und sich nicht befleckt, aber auch, dass man sich nicht irgendwo leichtfertig oder verführerisch kleidet oder verhält. Das bedeutet auch, dass man eben nicht mit der weltlichen Mode mitmachen kann als christliche Frau, denn die weltliche Mode ist grundsätzlich in den allergrößten Bereichen unzüchtig und spielt mit den Dingen, die eine christliche Frau weit von sich weisen sollte. Also hier ist ganz wichtig, dass hier Reinheit herrscht. Das ist ein solches Zeugnis inmitten einer immer zynischer und unzüchtiger werdenden Gesellschaft. Das ist ganz, ganz wichtig. Das machen sich, denke ich, die jungen Schwestern und auch überhaupt die Frauen nicht klar, was das für ein Kontrast und für ein Unterschied ist und was für ein wichtiges Zeugnis auch in dieser Welt, dass es noch Frauen gibt, die wirklich auch moralisch rein sind und nicht diesem unzüchtigen Rummel mitmachen, der in der Welt Mode ist. Ja, und dann heißt hier, sie sollen häuslich sein. Es wird immer schlimmer. Ja, in den Augen der Feministen und des Zeitgeistes ist das sicher eine Passage, die jeden in Entsetzen und Aufruhr bringen würde, der von diesem Zeitgeist infiziert ist. Jetzt sollen sie auch noch häuslich sein. Das ist ja genau das, was die Welt den Frauen ausreden will. Heimchen am Herd, das ist ja ein furchtbares Schimpfwort. Ich denke auch für junge Frauen eine Gefahr, dass sie sich einfach sagen, ich will mich doch nicht in diese Schublade stecken lassen. Das ist verständlich, aber hier steht häuslich. Nach dem Haus schauen, das Haus hütend, um die häuslichen Dinge besorgt. Das ist der Wille Gottes für die Ehefrauen. Warum? Ja, weil letztlich ein christliches Haus ein wunderbares, starkes Zeugnis für den Herrn Jesus ist in einer finsteren Welt. Es war Licht in ihren Hütten, heißt es von den Israeliten, als ganz Ägypten in der Finsternis war. Schaut, und dieses Licht ist in erster Linie den Frauen gegeben, dass sie es bewahren und leuchten lassen sollen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein christliches Heim, wo die Frau wirklich noch diese Rolle spielt, sich um das Haus zu kümmern, dass sie gerne kocht, dass sie gerne die Kinder versorgt, dass sie auch eben emotional und geistlich die Kinder versorgt, das ist eine Missionsstation. Glaubt ihr, dass da andere Kinder sehr gerne herkommen? Glaubt ihr, dass das eine Missionschance ist in einer Zeit, wo die Hälfte bis zwei Drittel aller Kinder aus zerrütteten Ehen kommen und entweder ihren Vater oder ihre Mutter oder gar nicht mehr kennen und gar nicht die richtige Beziehung dazu haben? Ich bin überzeugt, dass wir hier eine riesige missionarische Chance hätten, wenn man wirklich solche Häuser pflegt, dass man auch zum Beispiel andere Mütter einlädt, mal hört auf ihre Probleme, mit ihnen Kaffee trinkt, ihnen vielleicht mal aus der Bibel was vorliest. So sind schon ganze Gemeinden gegründet worden über Frauen, die andere Frauen eingeladen haben, die sie im Kindergarten kennengelernt haben. Ja? Und dann hat sich erst die Frau bekehrt und dann hat man gebetet und dann hat sich der Mann dazu bekehrt. Und so ist es allmählich gewachsen. Ja? Also man darf nicht meinen, das sei irgendwie nur, das ist sogar eine missionarische Strategie. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, auch als öffentliches Zeugnis. Da geht es gar nicht nur um den Zusammenhalt der Familie selber, wobei das auch wichtig ist. Christliche Kinder können gar nicht die Geborgenheit und Festigkeit haben, auch im Glaubenswandel, wenn nicht sie eine Mutter haben, die wirklich auch sich um sie, um die Familie kümmert. Und dieser Ruf weg von den Kindern, die Kinder in die Krippen zu geben und dann so schnell wie möglich wieder Geld zu verdienen, das ist die Strategie des Satans zur Zerstörung der Familie. Da könnte man noch manches drüber sagen, was ich jetzt nicht sagen kann. Aber denk mal drüber nach, der Teufel will die Geborgenheit, den Frieden, die Freude einer Familie zerstören. Er weiß ganz genau, dass Leute, die in Kollektiven wie Krippen aufgewachsen sind und geprägt wurden, viel leichter manipulierbar sind, weil sie letztlich riesige Defizite, Persönlichkeitsdefizite haben. Und dann sehnen sie sich nach einem Guru, der ihnen Sicherheit bietet. Das ist der Antichrist, mal ganz verkürzt und knallhart gesagt. Ja? Also hier dürfen wir nicht mitmachen, sondern hier müssen wir als gläubige Familien gegen den Strom schwimmen. Und bewusst sagen, wir wollen so, dass die gläubigen Frauen gerne Mütter sind, bewusst im Haus sind, dass sie dieses Haus aber auch zu einem geistlichen und missionarischen Stützpunkt gestalten. Da geht es nicht darum, dass man jedes Eck fünfmal saugt und da noch und noch immer irgendwelche Deko kauft, ja, sondern das Haus sollte geistlich geführt werden, geistlich für den Herrn nützlich sein, nicht, dass man die tollste Hausfrau in 5 Kilometer Umgebung ist. Ja, das ist nicht gefragt. Ja. Aber ich denke, wir verstehen, worum es da geistlich geht. Ja, die Frauen sollen auch gütig sein. Das heißt, sie sollen wohlmeinend sein, tugendhaft, rechtschaffend. Sie sollen nach dem Guten für andere Menschen achten. Sie soll also das Beste für ihren Mann und ihre Kinder im Sinn haben, aber auch für die Nächsten um sich herum. Das ist auch so eine Sache, die ist in Verlorenheit geraten in unserer Zeit, wo wir eben sehr oft sagen, ja, wer hat jeder sein soziales Netz? Jeder wird schon versorgt von irgendwelchen Institutionen, ja, wenn da irgendein Problem ist, dann kommt die Sozialstation oder kommt der und jener. Und dennoch, auch in unserer Gesellschaft gibt es das, dass man, wenn man die Augen offen hält, dass man merkt, da gibt es Gutes zu tun an anderen Menschen. Und wenn es nur ist, dass man ihnen zuhört, das gibt es nämlich immer weniger, aber auch, dass man zum Beispiel jemandem aushilft oder einer gestressten Mutter mal sagt, komm, ich nehme dir mal die Kinder ab, dann kannst du in Ruhe zum Arzt gehen an dem Nachmittag. So ganz einfache Sachen sind das oft. Und dadurch kann man auch eine Brücke zu den Menschen schaffen, so wie das damals auch gemeint war. Ja? Damals gab es vielleicht auch Arme, die gespeist werden wollten. Ja? Wir sehen das auch bei Sprüche 31, das ist ja das Vorbild dieser tugendhaften Frau, die sich wirklich kümmert und die auch eine geistlich starke Frau ist, nicht irgendein blasses Phänomen, sondern das ist eine Frau Gottes, die selber mit dem Herrn lebt und die bewusst ihren Platz einnimmt in der Familie. Nicht, weil sie zu schwach ist, sich dem Mann unterordnet, sondern weil sie dem Herrn dienen will. Und so sollten das unsere Frauen auch tun. Ganz bewusst diese Aufgabe wahrnehmen, Gutes zu tun an anderen. Wie gesagt, damit wird unser Heim und damit werden auch die Frauen zu Missionarinnen, zu evangelistischen Botinnen, die oft viel mehr Möglichkeiten haben, Kontakt mit Menschen zu knüpfen, als wir Männer, die wir im Berufsleben eingespannt sind. Nutzen wir die Möglichkeiten auch in der Nachbarschaft, unter den Eltern, in der Schule. Ja, da gibt es so viele Kontaktmöglichkeiten. Ja, und dann kommt, sie sollen sich ihren Männern unterordnen. Auch das gehört mit zu den Dingen, die die biblische Aufgabe für die Frau umschreiben und die heute immer mehr im Schussfeld des Zeitgeistes sind. Da heißt es, sie sollen uns sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Also es geht hier um eine ganz bewusste Einordnung in eine göttliche Ordnung. Einfach um bewusst zu sehen, ich bin zwar vor Gott gleich viel wert wie mein Mann, aber Gott hat meinen Mann als Haupt für die Familie gesetzt. Er hat eine Autoritätsordnung geschaffen und ich stelle mich ganz bewusst in diese Autoritätsordnung hinein. Ich rebelliere nicht dagegen, sondern ich erkenne sie an und nehme meinen Platz ein. Ganz genauso wie von mir aus ein Unteroffizier genau weiß, ich bin jetzt unter dem Offizier und auf der anderen Seite habe ich auch Menschen unter mir, die muss ich befehligen, die muss ich anleiten. Das ist mein Platz. Den nehme ich ein. Ich will nicht General werden, sondern ich fülle genau den Platz aus, der mir zugewiesen ist. Das heißt eigentlich Unterordnung. Und da geht es um einen geistlichen Grundsatz, dass nämlich die Hauptschaft und die Autorität des Herrn Jesus in unserem Leben, in unseren Familien anerkannt wird. Und dann, wenn ich das tue, dann kann ich mich auch Menschen unterordnen. Das müssen wir übrigens alle. Der Mann muss sich auch unterordnen. Er muss sich seinem Chef unterordnen, der Obrigkeit und dem Herrn Jesus zuallererst. Und sein Leitungsamt ist im Grunde ein Dienen und kein Herrschen. Da kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es ist einfach, der feministische Zeitgeist hat auch unter gläubigen Frauen heute schon gewaltige Einflüsse genommen und hat viel Schaden angerichtet, sodass dieser biblische Weg immer mehr mit Spott und Ablehnung quittiert wird. Und damit rauben sich die jungen Frauen im Grunde etwas ganz, ganz Wertvolles und Wichtiges. Denn wenn sie meinen, sie müssten auf diesem feministischen Weg Widerstand leisten und sich selber verwirklichen, dann rebellieren sie im Grunde gegen den Herrn Jesus und gegen Gott selbst. Und das bedeutet, dass sie sich eines ganz wesentlichen Segens berauben. Es sind oft unausgeglichene Frauen dann ohne wirklichen Herzensfrieden, ohne Zufriedenheit und Erfüllung, weil sie im Grunde versteckt gegen Gott kämpfen. Und das ist falsch. Biblische Christusnachfolge bedeutet Ergebung in den Willen Gottes. So hat es der Herr Jesus vorgelegt. Es bedeutet auch Selbstverleugnung, dass wir unser Fleisch, das natürlich herrschen will und nicht sich unterordnen will, kein Fleisch will sich unterordnen, ja? Aber dass wir dieses Fleisch in den Tod geben und dass wir bewusst in der Kraft des Geistes die göttlichen Ordnungen anerkennen, auch wenn die Welt schäumt und spottet. Das darf uns nicht beeinflussen. Ja, bei den jungen Männern wird nur noch einmal wiederholt, weil das andere eigentlich im Grunde auch für sie ein Stück gilt, dass sie besonnen sein sollen. Auch hier hat es sicher eine besondere Bedeutung. Unbesonnenes und fleischliches Reagieren, Ichhaftigkeit, ist ganz sicher auch eine besondere Gefahr für junge Christen. Besonnenheit heißt, bete doch erstmal ernstlich. Erforsche das Wort Gottes, bevor du gewisse Entscheidungen triffst und Schritte tust. Frag zum Beispiel auch deine Eltern oder ältere Gläubige um Rat. Das wird ja heute auch fast ganz ausgeblendet. Aber wenn jemand besonnen ist und will als junger Mensch eine wichtige Entscheidung treffen, sei es beruflich oder eben die ganz wichtige Entscheidung, einen Ehepartner zu finden, dann sollte er sich beraten. Und zwar mit gereiften Gläubigen, mit Älteren, nicht mit den Jugendlichen. Das ist ja das Rehabeam-Symptom, dass man nämlich den Rat der Jungen angenommen hat und den Rat der Älteren verworfen hat. Und Rehabeam hat davon ganz, ganz viele Probleme gehabt, dass er nicht bereit war, den Rat der Älteren anzunehmen. Und so ist es auch heute, der Satan versucht, die jungen Christen ein Stück auch zu verführen, indem er sagt, ach, die alten Christen, die sind ja ein Stück verkalkt, die blicken die heutige Zeit nicht mehr, die kannst du vergessen, du musst es bringen, du musst die Gemeinde wieder hier auf eine neue Schiene bringen. Und damit ist im Grunde dann eine ganz große Gefahr, dass man letztlich auch in der Ichhaftigkeit, im Eigenwillen handelt, dass da eine gewisse Rebellion mit hineinkommt und dann gibt es auch großen Schaden. Nun, wir wollen noch auf Vers 7 und 8 auch eingehen. Da lesen wir jetzt von Titus selber etwas. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Ja, das ist ganz interessant. Als allererstes kommt im Grund, wenn wir andere belehren und ermahnen wollen, dann müssen wir selber Vorbilder sein. So einfach ist es und doch so schwierig. Unser Wort hat nur Autorität, wenn wir das auch leben, was wir anderen sagen wollen. Natürlich, wir sind alle nicht vollkommen. Kein älterer Bruder, kein Hirte, kein Bibellehrer kann sagen, ich lebe perfekt alles das, was ich euch lehre. Ja? Also das wäre, denke ich, eine große Anmaßung. Aber wenn wir es gar nicht leben, wenn unser Leben im Widerspruch zu dem steht, was wir lehren, dann ist es ein Stück Heuchelei und dann entbehrt die Lehre auch der Vollmacht und der geistlichen Kraft. Also Titus musste lernen, vorzuleben, Vorbild zu sein im Praktischen, auch in den guten Werken der tätigen Nächstenliebe. Das sollte er tun, genauso wie es der Apostel Paulus getan hat. Er hat extra, um ein Vorbild zu sein, auf seine Möglichkeit, finanziert zu werden durch die Gaben der Gläubigen, verzichtet und hat überall mit seiner eigenen Hände Arbeit gearbeitet und sich zusätzlich Mühe gemacht, um den heidnischen Gläubigen zu zeigen, du, wenn du Christ wirst, dann heißt es nicht, dass du jetzt eine ruhige Kugel schiebst und dir ein tolles Leben führst, indem du dich von anderen unterhalten lässt, sondern das bedeutet, dass du selber fleißig bist und arbeitest. Dafür, um ein Vorbild zu sein, hat er viele Opfer gebracht und auf vieles verzichtet. Und so ähnlich fordert er jetzt auch Titus auf, wirklich ein Vorbild zu sein. Und das gilt auch für die Lehre. Ich denke, das ist heute auch wichtig. Lehre ist etwas ganz Wesentliches. Lehre ist etwas, was die Autorität des Wortes Gottes auch in der Gemeinde und beim Leben der einzelnen Gläubigen aufrichtet. Und deshalb muss auch an den Lehrer selber besonders hohe Maßstäbe gerichtet werden. gelegt werden in bestimmten Dingen, wie er auch diesen Dienst zu tun hat. Und hier wird auch ganz deutlich gesagt, erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit. Ich denke, da geht es zunächst mal darum, dass das eben ein heiliger Auftrag ist, ein Auftrag, wirklich das lautere Wort Gottes zu verkündigen und nichts anderes. Auch jeder Bibellehrer ist in Gefahr, menschliche Dinge mit hineinzubringen. Entweder seine eigenen Lieblingsideen oder irgendwelches Fremdgut, das er gar nicht durchschaut hat, zum Beispiel irgendwelche Psychologie, irgendwelche weltliche Theologie, die gar nicht mit der Lehre der Bibel übereinstimmt. Solche Dinge hineinzubringen bedeutet, dass das Wort Gottes nicht mehr lauter und unverfälscht ist, dass es Beimengungen enthält. Ja? Wir kennen das bei den Medikamenten. Es gibt eben wirklich reine Medikamente und es gibt Medikamente, die haben alle möglichen Beimengungen. Ja? Unter anderem solche, die auch ihre Wirkung reduzieren können. Und deswegen diese Lauterkeit, diese Unverfälschtheit, dass wir wirklich die Schrift verkündigen und nach Möglichkeit nur die Schrift. Nicht unsere menschlichen Gedanken, auch nicht irgendwelche Witze, irgendwelche Storys und Geschichtchen, die eigentlich letztlich uns vielleicht Sympathie eintragen sollen beim Publikum, aber nicht wirklich zu der Sache dazugehören. Auch solche Dinge gehören nicht dazu. Dieses Unverderblich drückt auch ein Stück aus, dass das Dinge sind, die bleibend von bleibendem Wert sind, weil sie auf das Wort Gottes gegründet sind. So wie wir zum Beispiel manchmal Bibelkommentare lesen können, die mehrere Jahrhunderte alt sind und trotzdem sprechen sie uns noch an, weil dieser Kommentator nicht Zeitgeist und seine persönlichen Ideen gebracht hat, sondern wirklich beim Wort geblieben ist und das Wort ausgelegt hat. Dann kann ich noch nach 200 Jahren Gewinn davon haben. Und dann gesunde, untadelige Rede, verbunden mit würdigem Ernst. Wisst ihr, das ist auch wichtig, dass man nicht... Heute wird es so oft gemacht, dass man irgendwelche billigen Witzeleien, irgendwelche Gags hineinbringt in die Verkündigung. Dass man versucht, sich bei den Leuten anzubiedern. Die modernen Prediger, denen wird es auch gesagt, schmeiß deinen Schlips weg. Ja, Rick Warren ist bewusst immer im Hawaii-Hemd aufgetreten, um zu sagen, ich will den Leuten die Distanz nehmen, ich will sie ködern mehr oder weniger mit meiner Jovialität, damit, dass ich so sage, ich bin genau wie einer von euch. Aber damit wird eigentlich auch die Würde und der Ernst des Dienstes der Wortverkündigung ein Stück zerstört. Ich meine, das andere Extrem ist der Pfarrer im schwarzen Talar. Ja, das ist also auch nicht biblisch. Davon lesen wir nichts in der Schrift. Aber klar ist, wenn ich verkündige, dann brauche ich würdigen Ernst. Dann brauche ich auch eine gesunde, untadelige Rede, die zum Beispiel eben auch nicht Halbwahrheiten, Nachlässigkeiten enthält, schlampige Formulierungen oder auch schlampige Recherchen, dass wir mit den Fakten ungenau umgehen. So, es kann manchmal aus Versehen passieren, aber es sollte jeder Verkündiger der Schrift bemüht sein, wirklich so zu reden, dass er unangreifbar ist. Dass auch die Gegner des Glaubens an dem, was er zu sagen hat, nicht irgendwelche Dinge finden, wo sie sagen, aha, hier hat er was verfälscht oder hier hat er einfach menschlicher Polemik Raum gegeben, anstatt sachlich zu argumentieren. Solche Dinge sollten wir nicht in unserem Dienst haben. Nun zum Abschluss noch Vers 9 und 10, wollen wir auch noch kurz betrachten. Die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Es gibt erstaunlich viele Ermahnungen für die Knechte oder Sklaven, die Leibeigenen der damaligen Zeit, in den Briefen der Heiligen Schrift. Das hängt natürlich damit zusammen, dass diese sehr, sehr große Gruppe, wo viele von den Sklaven Gläubige wurden, dass sie bestimmten Gefahren unterlegen ist. Grundsätzlich waren die Sklaven zum größten Teil natürlich nicht gerne Sklaven, sondern wie es eben vom Fleisch her ist, haben sie eigentlich diesen Sklavenstand gehasst, die Unfreiheit, die damit verbunden war. Der Sklave war ja ein Eigentum seines Herrn. Das heißt, er war Leibeigener. Wir haben das ja gesehen, Paulus hat sich ganz bewusst so bezeichnet in Bezug auf den Herrn Jesus. Aber das bedeutete eben auch, du hast nie deine Freiheit gehabt. Dein Herr konnte dir nachts um 4 oder morgens um 6 oder nachmittags um 7, wenn du schon ganz müde warst, immer etwas sagen und sagen, jetzt gehst du dorthin, jetzt machst du das und jenes. Und der Sklave konnte sich nie wehren. Er musste das einfach tun, was sein Herr ihm geboten hat. So war also der Sklavenstand etwas, was die Menschen gehasst haben, was dem sie am liebsten auch entflohen wären. Wir lesen ja im Philemonbrief von einem solchen entflohenen Sklaven. Und von daher gesehen war auch klar, wenn diese Sklaven sich bekehrt hatten und womöglich sogar ihre Herren auch, dann konnte jetzt der Gedanke aufkommen, ja, jetzt sind wir alle eins in Christus. Jetzt brauchen wir eigentlich nicht mehr unseren Herrn gehorchen. Der ist doch auch nicht mehr als ich. Und da muss der Geist Gottes korrigierend eingreifen. Denn ähnlich wie bei der Frauenfrage ist es so, dass die menschlichen Ordnungen und Autoritäten, die Gott geschaffen hat, nicht durch die Erlösung umgestürzt werden. Ein Christ kann jetzt nicht sagen, jetzt bin ich gläubig geworden, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Hey, Chef, du hast mir jetzt nichts mehr zu sagen. Ich gehorche jetzt nur noch Gott. Ja, das wäre sehr mystisch und sehr falsch. Sondern Gott selber hat diese Autoritätsordnung, dass es auch Vorgesetzte gibt, dass es eine Obrigkeit gibt, geschaffen. Und Gott wollte, dass diese Autoritätsordnung durch einen Gläubigen nicht umgestoßen wird, sondern anerkannt wird. Wir werden da noch am Sonntag drauf kommen. Und das bedeutete eben, dass die Knechte, die gläubig geworden sind, vorbildliche Sklaven werden sollten. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was das Fleisch sich vielleicht gedacht hätte. Sie sollen sich ihren eigenen Herren unterordnen. Das heißt, ganz bewusst ihre Autorität anerkennen. Es ist interessant, im Petrusbrief heißt es auch den Verkehrten. Das ist ja das Problem. Das ist auch bei den Vorgesetzten, die Leute sagen, ja, einem tollen, vorbildlichen, klugen Vorgesetzten würde ich mich ja schon unterordnen. Aber wenn ich meinen Chef anschaue, und dann kommen so einige Dinge, die vielleicht übertrieben sind, vielleicht auch wahr sind, aber darauf kommt es nicht an. Wenn er der Chef ist, dann muss ich ihn um seiner Stellung willen anerkennen, selbst wenn er Fehler macht, wenn er Schwächen hat. Es ist trotzdem nicht recht, wenn ich mich ihm nicht unterordne. Das gilt auch heute noch in dem Rahmen, in dem wir eben als Arbeitnehmer, als Arbeiter oder Angestellte unsere Aufgaben haben. Wir sollen die Autorität unserer Chefs wirklich von Herzen anerkennen als gläubige Christen. Auch bis zu dem hin, dass wir nicht über sie lästern, nicht über sie Witze machen, dass wir auch nicht vor anderen schlecht über sie reden, dass wir auch nicht ihre Anweisungen dann missachten, wenn sie nicht mehr da sind, um sie zu kontrollieren. Das sind alles so diese Dinge. Und die werden hier sehr deutlich angesprochen. In allem gern gefällig. Das heißt, dass ein christlicher Sklave seinen Herrn dadurch überrascht hat, wenn er ihm nachts um zwei geweckt hat und gesagt hat, brat mir noch mal ein Lamm, dass der gesagt hat, ja, mache ich gerne. Also einfach, dass man ganz bewusst dem anderen dient und etwas Gutes tun will. Aus Liebe. Und das war ein Zeugnis, das könnt ihr meinen. Damals, und es ist auch heute noch ein Zeugnis, wenn Gläubige wirklich freudig und bewusst das tun, was ihr Chef möchte, vielleicht noch ein bisschen mehr als das, was unbedingt verlangt wird. Weil das tut ja der normale Knecht nicht. Der tut eher ein bisschen weniger und ist dann noch zufrieden damit, dass er seinen Chef etwas betrogen hat, aber bloß nicht einen Strich mehr als das, was unbedingt verlangt wird. Und diese Gesinnung sollen Christen nicht haben. Noch etwas sehr Zeitgemäßes wird hier gesagt. Sie sollen nicht widersprechen. Das tun wir ja gerne. Wir sind ja selber mindestens so klug wie unsere Chefs. Ist heute vielleicht auch manchmal so, vielleicht hat unser Chef sogar weniger Ausbildung genossen wie wir. Das kann vorkommen, aber auch hier gilt, es kommt gar nicht drauf an, sondern ich soll die Autoritätsstellung als von Gott gegeben anerkennen und den Menschen respektieren als meinen Chef, indem ich ihm nicht einfach widerspreche. Das kennt man schon bei den Kindern. Machst du mal das und das? Ja, aber, kommt fast sofort. So ist das Fleisch, die menschliche Natur. Aber wir sollen ganz bewusst dieser Neigung, es besser wissen zu wollen, widerstehen und unsere Vorgesetzten dadurch ehren, dass wir wirklich ihre Anweisungen ausführen. Natürlich könnte es manchmal sein, dass man einen Gesichtspunkt darlegen sollte, den der Chef vielleicht übersehen hat, aber dann muss das sehr, sehr höflich geschehen, nicht als Widersprechen, sondern in einer Form, die den Chef respektiert und seine Autorität intakt lässt. Nichts entwenden, nichts mitgehen lassen, unterschlagen. Das ist ja auch so ein Sport in vielen Firmen, dass man einfach was mitlaufen lässt. Werkzeug, irgendwelche Sachen, die angeblich sowieso niemand mehr braucht in der Arbeit. Und auch das war sicher bei den Sklaven auch ein Stück so. Aber das darf ein Christ nicht tun. Er sollte Respekt haben vor dem Eigentum anderer und auch vor dem Eigentum seines Chefs. sondern alle gute Treue beweisen. Also, dass wir wirklich solche sind, wo unsere Chefs sagen können, das ist der Mitarbeiter, auf den ich mich am besten verlassen kann. Das sollte eigentlich unser Zeugnis sein bei unseren Vorgesetzten. Treue bedeutet Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, dass der Chef sagen kann, dem kann ich etwas sagen, dann kann ich 4 Tage weggehen und ich weiß, der macht es gewissenhaft, so wie ich es gesagt habe. Und das ist Treue. Und das sollten wir uns zum Vorbild nehmen, solche sollten wir werden. Und da auch, vielleicht müssen wir uns da auch prüfen und Buße tun, dass wir es da vielleicht nicht so ganz genau nehmen. Mein Jahr halbe Erfüllung reicht ja auch schon aus. Aber alle gute Treue heißt, dass wir wirklich zuverlässig sind, verlässlich für unsere Vorgesetzten. Wozu? Damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Also das geht nicht nur darum, dass Gott geehrt wird durch die Autoritätsanerkennung, sondern es geht hier im ganzen Titusbrief darum, wenn wir uns gottgemäß verhalten, den Willen Gottes tun, wenn wir diese Gebote halten, die uns hier gegeben sind, dann sind wir ein evangelistisches Zeugnis. Dann leben wir in einer Weise anders als die uns umgebende heidnische Umgebung, dass die Leute fragend werden, dass sie staunen, dass sie sich fragen, wie kann der so leben? Und das ist die Absicht Gottes dabei. Wir sollen ein Zeugnis sein. Wir sollen für das Evangelium Werbung machen durch unser Leben, nicht nur durch unsere Lippen. Oftmals versagen wir im Zeugnis unserer Lippen, aber im Zeugnis unseres Lebens versagen wir vielleicht noch mehr. Und wir sollten beides tun. Wir sollten den Herrn bekennen mit unseren Lippen, aber wir sollten auch dann ein Leben führen, das dieses Bekenntnis unterstreicht. Und wenn wir das tun, dann wird Gottes Geist auch bewirken, dass wir immer wieder in unserer Lebensumgebung offene Türen bekommen, Menschen, die fragend geworden sind, Menschen, denen wir tatsächlich dann auch mehr sagen können über das Evangelium, die wir vielleicht sogar zum Glauben führen können, weil sie an unserem Leben gesehen haben, dass es einen lebendigen Gott gibt, der von Sünde errettet und der wirklich Realität ist. Und das möchte ich auch zum Abschluss uns noch einmal mitgeben, dass es jetzt hier nicht darum geht, wir müssen die und die und die Gebote halten. Man hat ja dann oft so eine Knechtsgesinnung und wehrt sich dann vielleicht sogar dagegen. Sondern was wir hier gelesen haben, ist das Bild, das der Geist Gottes zeichnet von konsequenten Christen, die ihren Glauben im Alltag ausleben. Und zwar so, dass es eine wirkliche Zeugniswirkung hat auf die heidnische Umgebung, die ja ganz anders lebt. Dass die Leute sagen müssen, was macht der? Warum hat er die Kraft, so zu leben? Wie kann das sein, dass der so total anders ist wie wir? Und dass darüber Menschen ins Fragen kommen, dass der Herr Jesus geehrt und gepriesen wird, aber dass auch Menschen sagen, so etwas möchte ich auch erleben und haben. Das ist der Lohn. Das ist das, was Gott auch als Segen verheißt im Grund, wenn wir ein solches Leben gegen den Strom führen. Ein solches Leben, das ein totaler Kontrast zu den heidnischen, gottlosen, sündigen Leben ist, das um uns herum sich abspielt. Wir sollten den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen. Wir sollten den Mut haben, diese Gebote Gottes einfach zu praktizieren, die heute als veraltet, als engstirnig verleumdet werden, angegriffen werden. Wir werden Gegenstand auch des Spottes und der Lächerlichkeit sein. Das muss uns klar sein, das gehört mit dazu. Aber trotzdem bin ich überzeugt, es wird immer wieder Menschen geben, die Respekt vor uns haben, die fragen, was ist das Geheimnis hinter diesen Menschen, hinter diesem Leben. Und das ist es wert, dass wir das andere auch auf uns nehmen. Und es ist auch wirklich wichtig, die Gnade Gottes unterweist uns. Weil der Herr Jesus uns erlöst hat, sollen wir ein solches Leben gegen den Strom leben. Und der Herr wird uns auch dafür dann den Lohn geben. Amen.